NDR Info. Echo des Tages.
Weihnachtsgeschenke aus Brüssel für die Konjunktur. Das Wachstumspaket der EU ist auch unser Kommentarthema. Außerdem berichten wir über den Fall Edati, neue Pilotenstreiks bei der Lufthansa und über die Absage des Kinofilms The Interview. Das FBI macht jetzt Nordkorea für den Angriff verantwortlich. Im Studio ist Nils Kinkel. Guten Abend. Die Europäer halten trotz der schweren Rubelkrise an den Sanktionen gegen Moskau fest. Das ist ein Ergebnis des EU-Gipfels in Brüssel. Gleichzeitig bleibt die Tür aber offen für Gespräche, falls Moskau für Entspannung in der Ukraine sorgt. Mit einer Wirtschaftskrise kämpft aber nicht nur Russland, auch Europa leidet noch immer unter der Schuldenkrise. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs der EU auch einen milliardenschweren Wachstumsplan verabschiedet. In Rekordtempo. Der Gipfel dauerte nur einen statt wie geplant 2 Tage. Aus Brüssel berichtet Kai Küstner.
Die Entdeckung der Schnelligkeit. Das scheint ein passender Titel zu sein für das Vorgehen der EU in den letzten Tagen des Jahres 2014.
Injecting public and private money.
Eine schnelle wirtschaftliche Erholung erhoffte sich der neue EU-Ratspräsident Tusk.
To speed up Europe's economic recovery.
Kurz nachdem ein nie dagewesener Hochgeschwindigkeitsgipfel jenen Topf von Investitionen bewilligt hatte, der, in Windeseile von der Kommission ausgebrütet, eine Art Konjunkturdoping bewirken soll. Jetzt muss es schnell gehen, treibt auch Frankreichs Staatspräsident Hollande Europa in Sachen Investitionen zur Eile an. Jedenfalls lautet das wichtigste Gipfelergebnis, EU-Kommissionspräsident Juncker kann sich diesen Topf nun unter den Arm klemmen und lossprinten, um Milliardengaben einzusammeln. Ziel ist es, dass sich im Topf bald 315 Milliarden Euro wiederfinden.
This is in fact the first step.
Die Lösung aller Probleme sei der Investitionstopf nicht, sondern ein erster Schritt, trat Ratspräsident Tusk dann doch ein wenig auf die Bremse. In der Tat, entscheidende Fragen werden erst 2015 beantwortet. Wer gibt wie viel Geld? Werden es wirklich 315 Milliarden und für welche Projekte wird es dann ausgegeben?
Wir wollen in keiner Weise daran beteiligt sein, dass Kernkraftwerke damit finanziert werden,
stellte der österreichische Regierungschef Faymann klar. Es kursiert bereits eine Wunschliste einzelner Mitgliedstaaten, auf der die Atomenergie durchaus vertreten ist. Bis Juni 2015 soll Klarheit herrschen. Wer zahlt in den Topf ein? An wen wird der Inhalt ausgeschüttet? Die EU drückt also aufs Tempo. Und das auch beim Freihandelsabkommen mit den USA. Bis Ende kommenden Jahres sollen nach dem Willen von Merkel und Co. die Verhandlungen abgeschlossen sein. Hunderte Menschen legten am Freitag zeitweise das EU-Viertel lahm, um gegen den Sparkurs und gegen den Freihandel mit den USA zu demonstrieren. Für kurze Zeit mag es ihnen gelungen sein, den EU-Betrieb etwas zu verlangsamen. Doch für Europas Staatenlenker waren sie selbst zu langsam. Die waren, unerwartet schnell, in der Nacht bereits wieder abgereist. Vorher allerdings hatten sie sich noch jener Frage gewidmet, die Europa fast noch mehr ins Grübeln bringt als die eigene Wirtschaftskrise. Wie kann und muss die richtige Strategie gegenüber Russland aussehen?
Wenn man mal überlegt, wie Europa aussah im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, als Europa wirklich in 2 Teile zerfallen war, ist es jetzt gelungen, auch durch einen amerikanischen Präsidenten, der durchaus immer wieder geguckt hat, wie ist die Situation in Europa, doch transatlantisch, aber auch innereuropäisch zusammenzubleiben. Und ich halte das für einen großen Wert an sich,
befand die deutsche Kanzlerin. Schwierige Entscheidungen, die Haarrisse in der Union zum Vorschein treten lassen könnten, stehen für die EU in diesem Moment nicht an. Die Sanktionen gegen Russland werden weder verschärft noch gelockert. Einigkeit herrscht auch in dieser Frage. Für die Ukraine könnte 2015 ein noch schwierigeres Jahr werden als 2014. Sie wird neue Milliardenhilfen brauchen, auch von der EU.
Kai Küstner mit einer Bilanz des EU-Gipfels. Was bringt also das neue Konjunkturpaket? Bettina Meyer kommentiert.
Alle Jahre wieder hat die EU ein Geschenkpaket geschnürt. Entschuldigung, Investitionspaket. Doch diesmal ist es größer als sonst. 315 Milliarden Euro sollen öffentliche und private Investoren in die Wirtschaft pumpen. Darüber herrschte bei den Regierungschefs auf dem EU-Gipfel so viel Einigkeit wie nie. Kein Wunder, denn die Mitgliedstaaten selbst haben die Liste mit zu finanzierenden Projekten bei der EU-Kommission eingereicht. Eine Aufstellung mit 2000 Wünschen, Entschuldigung, Projektanträgen mit zweifelhaftem Wachstumspotenzial. Autobahnanschlüsse, renovierungsbedürftige Polizeipräsidien, Kongresszentren, Bahnanschlüsse für Flughäfen, die nicht funktionieren. Auch Atomkraftwerke sind dabei. Auswählen soll die Projekte aber nicht der Weihnachtsmann und auch nicht die Politiker, sondern die Europäische Investitionsbank, betont Bundeskanzlerin Angela Merkel. Darin sei man sich einig. Doch Merkel hat die Rechnung ohne Jean-Claude Juncker gemacht. Der kündigt auf dem Gipfel an, dass er sich als gleichberechtigten Partner der Europäischen Investitionsbank sieht, der Hausbank der EU. Der Name sagt ja schon, wer der größte Kunde ist. Und so kündigt Politiker Juncker schon mal an, dass erste Projekte vorfinanziert werden, bevor überhaupt Juristen den Investitionsfonds abgenickt haben, geschweige denn irgendein Parlament. Eine heikle Angelegenheit. Denn die EU-Länder bürgen für die Verluste mit staatlichen Garantien. Gewinne gehen an die privaten Investoren. Jean-Claude Juncker spielt Roulette mit dem Geld der Steuerzahler. Alles auf Risiko. Das hat es schon mal gegeben. Gleich das erste Projekt der letzten EU-Investitionsoffensive aus dem Jahr 2012 war ein Reinfall. Ein spanischer Gasspeicher löste Erdbeben aus. Auf dem Schaden blieb die Regierung sitzen. Der Bau einer Autobahn in Belgien entwickelte sich zum teuersten Autobahnprojekt, das es im Land jemals gegeben hat. Doch es kommt noch schlimmer, denn Juncker will noch mehr Geld von den Mitgliedstaaten. Dann könnte man das Investitionsvolumen noch ausweiten, sagt er auf dem Gipfel. Die Gelder, die Länder dafür beisteuern, sollen nicht als Staatsausgaben zählen, nicht unter die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes fallen. So baut die Kommission sparmüden Krisenländern eine Hintertür. Die Troika muss draußen bleiben. Ob das Ganze aufgeht, ist sowieso fraglich, denn das Investitionspaket beruht auf der Annahme, dass Privatinvestoren auf 1 Euro öffentliches Geld 15 Euro drauflegen. Erklärbar ist das nur, wenn es absolut kein Risiko gibt. Doch das gibt es. Tragen müssen es aber die Steuerzahler. Frohe Weihnachten.
Bettina Meyer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das FBI hat Nordkorea verantwortlich gemacht für den Hackerangriff auf Sony Pictures. Nordkorea bewege sich außerhalb der Grenzen des akzeptablen Verhaltens von Staaten, teilte das FBI am Abend mit. In einer Satire über Nordkorea hatte sich Hollywood über den Diktator Kim Jong-un lustig gemacht. Das Lachen ist den Studiobetreibern inzwischen vergangen, nachdem zahlreiche Daten aus ihren Computern gestohlen wurden. Nach einer Terrordrohung mussten sie sogar den Kinostart von The Interview absagen. Für Sony Pictures geht es inzwischen ums Überleben, berichtet Wolfgang Stuflesser aus Los Angeles.
Technikjournalist Leo Laporte wurde am deutlichsten. Er äußerte diese Woche beim Online-Sender TwitTV die Vermutung, dass Sony Pictures die aktuelle Krise wirtschaftlich nicht überleben wird. Zumindest nicht als Filmstudio.
The real truth is, this hack is a mess. It could very well put Sony out of business. It's certainly going to put them out of the movie business. I think there's no doubt about that.
Der finanzielle Schaden der aktuellen Krise ist gar nicht so leicht zu beziffern. Da sind zunächst die rund 45 Millionen Dollar Produktionskosten für den Film The Interview, der nun auf absehbare Zeit nicht in die Kinos kommt und damit auch keine Einnahmen generiert. Doch gegenüber dem amerikanischen Radiosender NPR schätzt Himanshu Nigam von der IT-Sicherheitsfirma SSP Blue den Verlust deutlich höher, auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar.
Given the fact that Sony has now pulled the movie, these losses can easily be over half a billion dollars and rising.
Nigam kommt auf die hohe Zahl, weil er auch die Kosten des Hackerangriffs vor ein paar Wochen auf Sonys Firmenserver einkalkuliert. Dabei hatten die Hacker nach eigenen Angaben 100 Terabyte an Daten erbeutet. Eine enorme Menge. Das wären 50 Computerfestplatten vollgepackt mit vertraulichen E-Mails, in denen Sony-Manager sich mit zum Teil ätzender Schärfe über Stars und Regisseure äußern. Dazu Informationen über Honorare bekannter Schauspieler, sogar die hochsensiblen Sozialversicherungsnummern von Promis und normalen Sony-Mitarbeitern. Sicherheitsexperte Nigam kalkuliert, dass Sony nun erst einmal aufräumen muss, neue Software installieren, neue und bessere Firewalls. Als zweites sieht er einen Verlust an Produktivität. Noch Tage nach dem Angriff konnten Sony-Leute nicht mal ihre Mails checken. Dann gibt es eine Klage ehemaliger Mitarbeiter, die Schadenersatz dafür fordern, dass Sony ihre Daten zu wenig geschützt habe. Der größte Schaden aber sei am Ruf derer entstanden, die an The Interview beteiligt waren.
You now have executives and A-List talent seen with a mark on their back.
Manager und bekannte Darsteller sind nun stigmatisiert. Wenn ich zum Beispiel mit James Franco arbeite, muss ich dann bei jeder meiner Mails damit rechnen, dass auch mein Computer gehackt wird, dass mein iPhone geknackt wird. Und Stars wie Angelina Jolie, über die Sony Manager in den gestohlenen Mails herziehen, werden wohl sobald auch für keinen neuen Film des Studios zu haben sein. Dabei gehen Experten davon aus, dass auch andere Firmen einen Cyberangriff über bei Sony kaum hätten abwehren können. Aber nicht in jeder Branche ist der gute Ruf so wichtig wie im Filmgeschäft, wo Milliarden von der kreativen Stimmung am Set und vom Zusammentreffen der richtigen Leute abhängen. Dass The Interview sicher kein Oscar-verdächtiger Film ist, tut da nichts zur Sache. Der Schaden ist da. Nun muss Sony irgendwie versuchen, einen Weg aus dem Schlamassel zu finden. Dabei könnte die alberne Komödie sogar helfen, denn die Krise hat dem Film auch enorme Aufmerksamkeit beschert. Allerdings kann es mit diesem Hype auch schnell ein Ende haben. Maximal einen Monat habe Sony Zeit, um eine Lösung zu finden und den Film zum Beispiel doch noch online auf den Markt zu bringen. Fragt sich nur, ob die Manager bei Sony derzeit noch einen genügend kühlen Kopf für solche strategischen Überlegungen haben und ob die einschlägigen Videoportale von Apples iTunes über Amazon bis zu Googles Play Store sich sicher genug fühlen, nicht selbst Opfer der Hacker zu werden, wenn sie den Film anbieten.
Wolfgang Stuflesser über die Krise bei Sony Pictures. Die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Russland und Katar ist noch lange nicht aufgearbeitet. Der FIFA-Chefermittler im Korruptionsskandal Garcia hat frustriert seinen Job hingeschmissen. Sein ehemaliger Chef Sepp Blatter hat dagegen keine Zweifel. Die WM findet statt, 2018 und 2022. Wie geplant, warum auch nicht? So Blatters Botschaft heute auf einer Pressekonferenz in Marrakesch. Tim Brockmeier berichtet vom Treffen der mächtigsten Fußballfunktionäre der Welt.
Wahrscheinlich, damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen, hatte FIFA-Präsident Sepp Blatter ganz am Ende seines Auftritts in Marrakesch noch eines zu sagen.
We have been in a crisis. With the decision of the executive committee today, the crisis has stopped.
Wir waren in einer Krise. Mit der Entscheidung heute ist die Krise beendet. Na bitte, der Fußball-Weltverband hat entschieden, jetzt ist alles gut.
I am a happy president today.
Und deswegen ist Blatter ein glücklicher Präsident. Sein Exekutivkomitee hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den umstrittenen Untersuchungsbericht zur WM-Vergabe an Russland und Katar zu veröffentlichen. Wann, wie und in welchem Umfang ist aber noch nicht klar.
Das ist Entscheidung der Ethikkommission, nur das Exekutivkomitee steht dem nicht entgegen mehr.
Sagt das deutsche Exco-Mitglied Theo Zwanziger. Die Ethikkommission ermittelt noch gegen Einzelpersonen. Erst wenn diese Ermittlungen abgeschlossen sind, kann der Bericht ganz oder in Teilen veröffentlicht werden. Trotzdem ist laut Domenico Scala, dem Vorsitzenden der FIFA Audit und Compliance Kommission, jetzt schon klar.
There's nothing in the report which says that there is a revote possible or needed.
Es gibt nichts in dem Untersuchungsbericht, das zu einer Neuvergabe führen wird. Zu diesem Schluss kamen zwei weitere unabhängige Juristen, denen der Bericht zur Prüfung vorgelegt wurde. Und so konnte sich FIFA-Präsident Sepp Blatter recht weit aus dem Fenster lehnen. Die Entscheidung, die wir zugunsten von Russland und Katar getroffen haben, bleibt bestehen. Es wird keine Neuvergabe geben. Man weiß also beim Fußball-Weltverband offensichtlich schon vor Abschluss der Ermittlungen der Ethikkommission, zu welchem Ergebnis diese führen werden. Auch für Theo Zwanziger
ist das ein guter Tag für die FIFA.
So bleiben im Zusammenhang insbesondere mit der WM 2022 in Katar nur noch zwei Fragen offen. Zu welcher Jahreszeit exakt wird das Turnier gespielt? Der Frühling und der Herbst stehen zur Auswahl. Und wann wird sich in Katar an den Arbeitsbedingungen für die Bauarbeiter auf den WM-Baustellen und den Menschenrechten generell etwas verbessern? Die FIFA stellte dem lokalen WM-Organisationskomitee diesbezüglich heute ein Ultimatum. Interessanterweise aber ohne dabei ein genaues Datum zu nennen.
Unter Parteifreunden könnte man sich ja zumindest am letzten Arbeitstag vor Weihnachten versöhnlich geben. Aber nicht alle geladenen Gäste sorgen in dieser Zeit bei der SPD für ein harmonisches Wiedersehen. Schon gar nicht, wenn sie ihre Erinnerungen auf dem Handy verbreiten. Sebastian Edati ist zurück in Berlin. Geladen war er vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages und im Gepäck hatte er eine Menge Vorwürfe. Mit seinem Auftritt wollte er aufklären. Stattdessen hat er die Glaubwürdigkeit mehrerer SPD-Politiker beschädigt. Peter Mücke fasst die lange Nacht der Schuldzuweisungen und Zeugenaussagen zusammen.
Es war nachts kurz vor 2:30, als Armin Schuster, der CDU-Obmann, sein ernüchterndes Fazit einer langen Nacht zog.
Nach gut 12 Stunden Vernehmung kennen wir die Wahrheit nicht.
Denn die beiden Hauptzeugen im Untersuchungsausschuss widersprechen sich. Sebastian Edati und Michael Hartmann präsentierten ganz unterschiedliche Geschichten.
Insofern ist ein Ergebnis, dass wir wahrscheinlich doch in einem erheblichen Umfang hier auch Aussagen gehört haben, die strafrechtlich relevant sind, weil sie nicht richtig sein können.
Was Schuster in der Nacht vornehm formulierte, bringt CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach am Morgen danach im Deutschlandfunk etwas drastischer auf den Punkt.
Es wird hammerhart gelogen, aber von wem, das wissen wir nicht.
Die Frontlinien sind in dieser Frage erwartbar gezogen. Die Ausschussvorsitzende Eva Högel von der SPD schlägt sich auf die Seite ihres Fraktionskollegen Hartmann.
Michael Hartmann hat heute eindeutig nochmal bekräftigt, dass er keine Informationen von dem früheren BKA-Präsidenten Zierke hatte und auch nicht aus der SPD-Spitze informiert war über strafrechtliche Ermittlungsverfahren.
Genau das hatte der Ex-Fraktionskollege Edati behauptet. Hartmann habe ihn ständig auf den Laufenden gehalten. Das Leck, Jörg Zierke, damals Chef des Bundeskriminalamts, der seit einigen Tagen im Ruhestand ist. Die Grünen-Obfrau Irene Mihalic glaubt diese Version.
Ich muss sagen, dass die Aussagen von Herrn Edati auf mich einen sehr, sehr plausiblen Eindruck machen. Es passt auch alles sehr gut zu den Zeitabläufen, also zu allem, was wir bisher darüber wissen. Herr Hartmann hat sich in seiner Gegendarstellung leider sehr, sehr oft in Widersprüche verwickelt, auch in Widersprüche im Hinblick auf seine vorher schriftlich gemachte Stellungnahme. Und deswegen ist seine Aussage für mich weniger plausibel.
So sieht das auch Frank Tempel, der für die Linken im Untersuchungsausschuss sitzt. Er ist überrascht von Hartmanns Aussage in der vergangenen Nacht.
In meinen Augen hat Herr Hartmann aufgrund bemerkenswerter Gedächtnislücken, bemerkenswerter Widersprüche, warum er zum Beispiel in den 4 Sondersitzungen des Innenausschusses nichts gesagt hat, seine eigene Glaubwürdigkeit permanent untergraben.
Für die SPD ist die Sache noch nicht ausgestanden. Der Ausschuss will jetzt früher als geplant Fraktionschef Oppermann laden. Der wehrt sich im neuen Spiegel gegen die Vorwürfe, frühzeitig von den Ermittlungen gegen Edati gewusst zu haben. Edati selbst legte heute auch nochmal nach und bezichtigte den SPD-Abgeordneten Lauterbach der Lüge. Der hatte im ZDF gesagt, er habe Edati medizinische Hilfe angeboten. Edatis Reaktion auf Facebook, das ist schlicht gelogen und das auch noch völlig ohne Not. CDU-Mann Bosbach sieht jetzt sogar die Regierungskoalition belastet.
Die Basis einer Zusammenarbeit in einer Koalition muss Vertrauen sein. Und dieses Vertrauen ist ein gutes Stück weit abhanden gekommen.
Mitte Januar nimmt der Ausschuss wieder die Arbeit auf. Dann soll Jörg Zierke aussagen und auch Edati wird erneut geladen.
Weiße Weihnachten, kalte Winter oder Hochwasser und graue Wolken. In diesem Jahr ist es definitiv zu warm, sagt der Wetterbericht. Wenn sich das Wetter langfristig verändert, dann reden wir über das Klima. Und darüber wird schon seit Jahren diskutiert, ohne Ergebnisse, wie zuletzt beim Klimagipfel in Lima. Umweltministerin Hendricks berichtete heute über den Stand der Verhandlungen. Thorsten Huhn hat die Regierungserklärung verfolgt.
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, hat eingeräumt, dass Deutschland bei den Klimaverhandlungen in Lima gerne mehr erreicht hätte. In ihrer Regierungserklärung zur Konferenz von Lima sagte Hendricks im Bundestag:
Es war nicht der großartige Durchbruch, der den Erfolg schon quasi vorzeichnet. Aber es war auch kein Scheitern. Wir haben eine solide Grundlage für die weiteren Verhandlungen gelegt. Aber auch ich hätte mir eine weitergehende Annäherung der Positionen natürlich gewünscht.
Die Bundesumweltministerin sieht in der Klimapolitik vor allem einen Konflikt zwischen Industrie- und Schwellenländern. Letztere müssten mehr tun. Der Beitrag eines Landes müsse sich aus dem Anteil an Treibhausgasen und der Wirtschaftskraft ergeben, sagte Hendricks. Und wer wirtschaftlich leistungsfähiger sei, müsse mithelfen, die ärmeren Länder zu unterstützen. Deutschland pocht darauf, dass China und andere Schwellenländer wie Indien mehr zum Klimaschutz beitragen.
Die Welt im Jahr 2014 ist nicht mehr die von 1997. In der Gruppe der Schwellenländer finden sich Staaten wie China oder Indien. China ist derzeit der größte und Indien der derzeit drittgrößte CO2-Emittent der Welt.
Wer mehr zur Erhitzung der Erde beitrage, müsse auch mehr beim Klimaschutz tun. Zudem, so Hendricks weiter, hätte sie sich mehr Transparenz bei den Minderungsbeiträgen der Schwellenländer gewünscht.
Wir haben uns für klarere Vorgaben und mehr Details eingesetzt. Hier mussten wir in der Tat bis jetzt jedenfalls einen Kompromiss eingehen. Es gibt eine Reihe von Schwellenländern, die sich nicht in dem Umfang zu einer umfassenden Transparenz verpflichten wollten, wie wir es gerne gesehen hätten.
Lima sei eine Etappe auf dem Weg zum Klimagipfel in Paris gewesen. Die Bundesregierung werde alle Möglichkeiten nutzen, um Paris in einem Jahr zu einem Erfolg zu machen. Auch der CDU-Umweltpolitiker Matern von Marschall verwies darauf, dass es in den letzten Jahren eine massive Verschiebung von Wohlstand in andere Länder gegeben habe.
Deswegen müssen eben auch jetzt diese Länder, in denen zusätzlich und wachsender Ausstoß stattfindet, sich auch engagieren. Und deswegen brauchen wir die Beteiligung aller Länder bei der Reduzierung der Emissionen.
Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, bedauerte, dass in Lima wieder alte Konflikte hochgekommen sind.
Die Hoffnungen sind leider teilweise enttäuscht worden. Es sind traurigerweise wieder die alten Gegensätze zwischen Industrieländern und manchen Schwellenländern auf der einen Seite und manchen Entwicklungsländern auf der anderen Seite wieder aufgebrochen.
Insbesondere China habe am Ende wieder eine sehr negative Rolle gespielt. Der Bundesregierung attestierte Hofreiter, in Lima eine vernünftige Figur abgegeben zu haben. Die klimapolitische Sprecherin der Linken, Eva Bulling-Schröter, kritisierte die Konferenz von Lima. Sie sei ein Schritt nach Paris gewesen, aber nicht in die richtige Richtung.
Lima war kein Minimalkompromiss, wie hier vermittelt werden soll. Lima war ein trauriger Offenbarungseid für das, was wir unter internationaler Klimadiplomatie verstehen.
Insgesamt zeigte die Debatte, dass es in der Klimapolitik viele Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien gibt.
Wenn plötzlich in der Familie jemand schwer krank wird, dann ist die eigene Arbeit nicht mehr so wichtig. Zumindest für einen kurzen Augenblick. Dann ist Pflege, Hilfe und Zuneigung gefragt. Bislang war das aber mit dem Arbeitsalltag schwer zu regeln. Der Bundesrat hat heute das neue Gesetz zur Familienpflegezeit gebilligt. Damit soll die Vereinbarkeit von Beruf und der Pflege von Angehörigen leichter werden. Thomas Mohr über die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel.
Schon heute darf jeder Angestellte spontan 10 Tage zu Hause bleiben, um Angehörige zu pflegen. Neu ist, dass er ab 2015 dafür einen Lohnersatz bekommen kann, der aus der Pflegeversicherung finanziert wird. Für Ministerin Manuela Schwesig ist dies das Herzstück des Gesetzes zur Familienpflegezeit.
Das ist wichtig für die Familien, denn die meisten zu Pflegenden wollen so lange wie möglich in der Familie, in den eigenen vier Wänden bleiben. Das ist wichtig für die pflegenden Angehörigen, denn die wenigsten wollen deshalb ihren Job aufgeben.
Das Gesetz regelt darüber hinaus einen Rechtsanspruch auf eine 2-jährige Familienpflegezeit. Während der ersten 6 Monate kann ein Arbeitnehmer künftig komplett aus dem Job aussteigen, damit er Angehörige pflegen kann. Danach darf er 18 Monate lang seine Arbeitszeit auf 15 Stunden pro Woche reduzieren. Allerdings gilt diese Regelung nur für Angestellte, die in Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern tätig sind. Für die Finanzierung der Auszeit kann der Angestellte ein zinsloses Darlehen nehmen.
Das ist neben der konkreten finanziellen Unterstützung auch ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal. Wir lassen Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen nicht im Stich.
Nachdem der Bundesrat heute zugestimmt hat, tritt das Familienpflegezeitgesetz wie geplant am 1. Januar in Kraft.
Schüler und Studenten bekommen mehr BAföG, allerdings erst in knapp 2 Jahren. Der Bundesrat hat der Reform der Bundesregierung zugestimmt. Die wichtigste Botschaft: Der Bund muss zwar bezahlen, darf bei der Bildung an den Hochschulen aber auch mehr mitreden. Dafür wird sogar das Grundgesetz geändert. Christoph Brössel hat die Debatte in Berlin verfolgt.
Einstimmig votierten die Bundesländer für die Grundgesetzänderung. Damit ist das sogenannte Kooperationsverbot aufgehoben. Das heißt, der Bund kann künftig einfacher und vor allem langfristig Hochschulen bezuschussen. Bundesbildungsministerin Wanka zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Abstimmung.
Ich freue mich sehr über die Entscheidung im Bundesrat und ich denke, dass dieser heutige Tag eine Zäsur im Wissenschaftssystem ist.
Wie genau die Bundesbildungsministerin jetzt die neu gewonnene Freiheit nutzen will, ließ sie offen. Voraussetzung einer solchen dauerhaften Förderung ist die Zustimmung aller Länder und die Pläne müssen von überregionaler Bedeutung sein. Dazu gibt es aber unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Überregional wichtig kann eine Einrichtung sein oder aber auch ein Thema, zum Beispiel die Förderung von Frauen. Was konkret überregionale Bedeutung heißt, müssen Bund und Länder nun aushandeln. Vor der Abstimmung äußerte sich auch der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, SPD.
Natürlich wird Niedersachsen der vorliegenden Änderung des Grundgesetzes zustimmen. Wir beschließen heute die längst überfällige Korrektur eines Fehlers, der meines Erachtens nicht ernsthaft bestritten werden kann.
Doch einigen Bundesländern geht die Grundgesetzänderung nicht weit genug. Ihrer Meinung nach hätte das Kooperationsverbot auch für Schulen und Kindergärten aufgehoben werden können, zum Beispiel Niedersachsen.
Ist nicht eine möglichst gute frühkindliche Förderung die zwingend notwendige Grundlage dafür, dass alle jungen Menschen in unserem Land alle ihre Talente voll entfalten können? Ist nicht die gebundene Ganztagsschule für immer mehr Kinder aus bildungsferneren Familien in unserem Land dringend notwendig,
sagte Weil. Doch Bundesbildungsministerin Wanka sieht sich hier erst einmal nicht in der Pflicht. Erst bedürfe es einer gemeinsamen Position der Länder.
Und solange die Länder sich sehr uneins sind, kann der Bund unmöglich in einem Bereich, in dem die Länder die Kompetenz haben, sagen, wir wollen das und das haben.
Der Bundesrat stimmte auch für die BAföG-Erhöhung. Demnach übernimmt der Bund alle Kosten der Ausbildungsförderung. Pro Jahr sind das etwa 1,2 Milliarden Euro. Das Geld sollen die Länder in die Hochschulen stecken. Vom Wintersemester 2016 an steigt das BAföG um 7%, der Höchstsatz von 670 auf 735 Euro. Außerdem werden mehr Personen berechtigt sein, BAföG zu beziehen. Die Reform war zusammen mit der Aufhebung des Kooperationsverbotes verhandelt worden.
Bei der Lufthansa drohen wieder Streiks und das mitten in den Weihnachtsferien. Ausgenommen sind lediglich die Feiertage. Die Fluggesellschaft hat heute den Vorschlag der Gewerkschaft Cockpit abgelehnt, alle Streitthemen auf einmal zu klären. Am Verhandlungstisch ist dann von einer Gesamtschlichtung die Rede. Aus Frankfurt berichtet Lars Hoffmann.
Auch in der Vorweihnachtszeit keine leisen Töne im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Cockpit. Wie HR Info aus internen Papieren erfahren hat, lehnt die Lufthansa eine von der Pilotengewerkschaft geforderte Gesamtschlichtung ab. Cockpit-Sprecher Markus Wahl ist enttäuscht, dass die Lufthansa nicht bereit ist, mit den Piloten alle offenen Fragen in einer Gesamtschlichtung zu klären.
Wir hatten das vorgeschlagen, um endlich denn mal Frieden in die Tariflandschaft zwischen Piloten und Lufthansa zu bekommen. Aber wie man sieht, ist Lufthansa da nicht wirklich dran interessiert.
Bei den bislang 11 Pilotenstreiks in diesem Jahr ging es formell immer um die Vorruhestandsregelungen für Piloten bei der Lufthansa. Derzeit gehen sie im Schnitt mit knapp 59 Jahren in Vorruhestand. Das ist der Lufthansa zu früh und zu teuer. Im Hintergrund geht es den Piloten aber auch um andere Dinge, räumt Pilotenvertreter Markus Wahl ein. Beispielsweise um die Pläne der Lufthansa, mehr Billigflüge anzubieten und auch auf der Langstrecke Billigflüge durchzuführen, unter dem Namen Wings.
Es ist natürlich schon so, dass wir Wings an sich sehr, sehr kritisch sehen. Wir stellen es doch sehr in Frage, ob man einfach mit der Idee, billiger zu werden, hier am Markt bestehen kann. Das sehen wir sicherlich anders als der Arbeitgeber. Und hier muss man sich natürlich auch ganz klar mit dem Tarifpartner dann, sprich mit uns, auch dann mal auseinandersetzen.
Das sieht Andreas Bartels von der Lufthansa naturgemäß anders. Er weiß, dass Überlegungen, die Personalkosten bei den Billigangeboten um bis zu 40% zu senken, bei der Gewerkschaft nicht auf Gegenliebe stoßen. Die Lufthansa sei aber unter Druck, müsse die Kosten senken. Über die Billigflugpläne will der Konzern nicht mit der Gewerkschaft verhandeln.
Nein, das ist eine unternehmerische Entscheidung des Vorstands der Lufthansa. Und das ist kein Thema, was am Tariftisch verhandelt wird. Und dadurch kann es eben auch kein Gegenstand einer Schlichtung sein.
Um den Konflikt dennoch irgendwie zu lösen, bietet die Lufthansa der Vereinigung Cockpit, kurz VC, weiterhin eine Schlichtung an, sagt Andreas Bartels.
Wir werden da nicht nachlassen, auf die VC zuzugehen, um einfach diesen Konflikt beizulegen. Denn eins ist klar, wir werden nur gemeinsam eine Lösung erreichen können. Und deswegen gibt es da von uns eben die Offenheit und auch den klaren Plan, das in einer Schlichtung hinzubekommen, die über die Tarifthemen möglich ist.
Tarifthemen, eben die umstrittenen Vorruhestandsregelungen oder auch die Altersversorgung. Nicht aber Wings, das Billigflugkonzept der Lufthansa. An den Weihnachtsfeiertagen soll es keine Streiks geben, heißt es bei Cockpit. Ansonsten gilt, was seit Monaten gilt. Streiks sind jederzeit möglich, werden mit einem Tag Vorlauf angekündigt. Für Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels wenigstens ein kleiner Lichtblick.
Die Vereinigung Cockpit hat ja zugesagt, dass sie über Weihnachten nicht streiken wird. Das ist schon mal eine gute Nachricht für unsere Kunden. Ich denke mal, wie es dann weitergeht, wird man im Januar sehen.
Denn im Januar will die Gewerkschaft die Lage analysieren und das weitere Vorgehen beschließen. Eine wirkliche Lösung deutet sich aber nicht an.
Nö, das stimmt. Der Tarifkonflikt ist tatsächlich noch absolut ungelöst,
sagt Pilot Markus Wahl und macht sich auf den Weg. Dienstflug nach Chicago.
Der ADAC rechnet am Wochenende mit Beginn der Weihnachtsferien auch mit viel Verkehr auf den Straßen. Die A7 musste heute in Göttingen in beiden Richtungen gesperrt werden. Ein Gefahrguttransporter war verunglückt. Unklar ist, wie lange die Strecke noch gesperrt bleibt. Aus Göttingen berichtet Wieland Gabke.
Erst in der Nacht soll der LKW geborgen werden. Zunächst musste die Feuerwehr die giftige Ladung des Unglückslasters bergen, und zwar in Schutzanzügen. Anwohnerinnen und Anwohner nahe der Autobahn fordert die Polizei weiter dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, auch wenn seit dem späten Vormittag keine giftigen Gase mehr ausgetreten sein sollen. Der LKW liegt zwischen den Fahrbahnen. Welcher Schaden an der Strecke entstanden ist und wie lange die Autobahn gesperrt bleiben wird, ist noch nicht abzusehen. Die Autobahnmeisterei wird nun überprüfen, ob die Fahrbahndecke an der Unfallstelle erneuert werden muss. Das lässt sich wahrscheinlich erst morgen entscheiden, sagt Polizeisprecher Joachim Lüther. Durch den Unfall musste der Autobahnverkehr weiträumig umgeleitet werden. Beeinträchtigungen gibt es auch im Bahnverkehr. Die ICE-Trasse bei Göttingen wurde vorübergehend gesperrt. Warum der LKW von der Fahrbahn abgekommen ist, konnten die Einsatzkräfte noch nicht klären. Der verletzte LKW-Fahrer und eine verletzte 28-jährige Frau wurden ins Krankenhaus gebracht.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein schönes Wochenende wünscht Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.